Bei Inside ITBCB erhalten Sie alle zwei Wochen exklusive Einblicke hinter die Kulissen der International Telekom Beethoven Competition Bonn. Mein Name ist David.
Und ich bin Johanna. Und heute sprechen wir mit Andreas Grothäusen, einem Mitglied der Jury, darüber, inwieweit die Jury objektiv sein kann und was er von potenziellen BewerberInnen erwartet.
Wie fangen wir denn am besten an? Ich würde erstmal fragen, wie lange sind Sie denn schon dabei bei der Telekom Beethoven Competition und was hat Sie überhaupt dazu geführt, dort teilzunehmen?
Also ich bin bisher noch gar nicht dabei gewesen. Das letzte Mal war meine Frau mit in der Jury. Und Pavel Gidilov, der Herr der Lage dort, hat mich eben jetzt für dieses Jahr mit dazu eingeladen. Wir sind ja Kollegen am Mozarteum in Salzburg. Und ja, und dann hat er mich eben dazu eingeladen. Und wir waren schon mehrfach gemeinsam in Jurys zusammen. Und dann hatte er eben die Idee, mich da mit dazu zu nehmen.
Das haben wir auch tatsächlich schon gelesen. Da waren Sie aber tatsächlich meistens in Jurys für Duo-Künstlerinnen, oder?
Ja, nicht nur. Nee, im Gegenteil. Ich war eigentlich öfter bei Solo-Wettbewerben. Bei Duo-Wettbewerben war ich eigentlich nur beim ARD-Wettbewerb in München.
Okay.
Ja. Da bin ich seit vielen Jahren im Duo-Wettbewerb dabei und meistens oder sehr oft auch im Vorsitz. Aber sonst eigentlich bei normalen Solo-Klavierwettbewerben.
Okay. Das haben wir jetzt so tatsächlich nicht finden können, aber schön, dass es jetzt irgendwo mal zu finden ist, auf jeden Fall.
Nee, also zuletzt, um das nur zu sagen, ich war beim Europäischen Klavierwettbewerb in Bremen. Das war jetzt, glaube ich, 2021. Ich war in China zweimal bei einem Wettbewerb in der Jury und auch in Italien. Und also es hat sich schon Verschiedenes ergeben.
Perfekt.
Könnten Sie vielleicht für die HörerInnen mal in Ihren eigenen Worten beschreiben, worum es in der Competition überhaupt geht?
Das ist eine gute Frage. Bei Wettbewerben versucht man im Prinzip, die stärkste künstlerische Persönlichkeit zu finden. Das ist leicht gesagt, aber nicht so leicht realisiert, weil natürlich nicht jeder dasselbe versteht unter einer künstlerischen Persönlichkeit oder sagen wir mal, jeder Juror in gewisser Weise auf seine Weise angesprochen wird. Aber dafür ist dann eben eine Jury mehrköpfig sozusagen und in der Summe sollte sich dann eigentlich ein Ergebnis herausstellen, das alle befriedigt, ist aber eher nicht so häufig, dass alle dann am Ende glücklich sind. Wettbewerbe sind eine sehr komplizierte Angelegenheit und sehr vielschichtig. Das Hauptproblem ist eigentlich die Objektivität jedes einzelnen Urteils. Das ist im Sport sehr viel leichter herzustellen. Da ist halt einer einfach der Schnellste. In künstlerischen Belangen ist es halt sehr schwer und eigentlich in der Regel eine sehr subjektive Angelegenheit. Natürlich haben alle Juroren Erfahrungen, sie haben Vergleichsmöglichkeiten, sie können schon feststellen, der hier oder diejenige spricht mich stärker an oder ist einfach überzeugender oder hat mehr Potenzial oder hat mehr Chancen auf eine größere Karriere. Das lässt sich schon irgendwie feststellen. Und trotzdem ist man natürlich schon subjektiv von ganz unterschiedlichen Dingen angesprochen. Es können musikalische Sachen sein, es können bestimmte Phrasen sein in einem Stück, das man halt einfach gerne anders hört, als so, wie es jetzt da gerade gespielt wurde. Es können zum Teil, das muss man auch zugeben, manchmal äußerliche Dinge sein. Wie bewegt sich jemand auf der Bühne? Wie ist der Zugang zum Instrument? Das ist ja alles auch irgendwie ein Zeichen eines gewissen Talents. Je natürlicher sich jemand am Instrument bewegt, ja, umso überzeugender ist es für mich eigentlich. Und so, also es gibt da sehr, sehr viele Aspekte. Auf der anderen Seite natürlich für die Teilnehmenden ist ein Wettbewerb zum einen natürlich eine tolle Herausforderung. Ist einfach mal, man hat einen Termin und bei dem muss ein bestimmtes Programm einfach top sein. Also von diesem Punkt her finde ich Wettbewerbe eigentlich sehr positiv als Anreiz und als Herausforderung, auch als in gewisser Weise Standortbestimmung. Wo stehe ich in meiner Entwicklung? Wobei auch da muss man sagen, wenn man Glück hat, gewinnt man halt einen Preis. Und wenn man Pech hat, obwohl man sehr gut ist, gewinnt man ihn nicht. Also das muss noch nicht heißen, dass man sozusagen verloren ist. Also das ist kein Todesurteil, wenn man jetzt keinen Preis gewinnt. Auf der anderen Seite, so gut das ist, dieser Aspekt, so problematisch ist er auch gleichzeitig, weil sehr, sehr viele Studierende Wettbewerbe als das Ziel schlechthin sehen und alles darauf anlegen, um da eben dabei sein zu können. Und das ist unter Umständen eine, also sagen wir mal, ist eine problematische Zielsetzung. Weil dadurch verengt man sich eigentlich auch im Repertoire. Man spielt halt dann das Repertoire, was bei einem Wettbewerb gefordert wird. Und das hat zur Folge, dass halt Hunderttausende von Pianisten, also jetzt wenn es ums Klavier geht, ein relativ eng gefasstes Mainstream-Repertoire bei Wettbewerben spielen. Und das ist sehr problematisch, weil das schränkt einfach die künstlerische Entwicklung enorm ein. Und dann eben, ja, muss man halt auch lernen, mit den Ergebnissen umzugehen, wenn man eben nicht durch die erste Runde durchgekommen ist, dass das eben, wie gesagt, kein Todesurteil ist, sondern dass das halt, das kann ein ziemlicher Zufall sein, kann natürlich auch persönliches Versagen sein, klar. Also nicht jeder ist im entscheidenden Moment dann wirklich in Bestform. Aber also es ist für die Teilnehmenden wie für die Jurierenden eine hochkomplexe Angelegenheit. Also jetzt mache ich mal wieder einen Punkt.
Vielleicht als Anschlussfrage, worauf achten Sie eigentlich als Jurymitglied besonders, wenn Sie einen Teilnehmer haben?
Also ich achte tatsächlich auf den Auftritt, wie jemand auf die Bühne kommt, sich bewegt, wie er sich setzt, also einfach sozusagen die Performance. Dann natürlich, wie sich jemand am Instrument bewegt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit oder eben unter Umständen auch Verkrampftheit und Steifheit und so. Aber natürlich, das sind jetzt erst so die ersten Momente. Und dann geht es mir eigentlich sehr stark darum, was bekomme ich erzählt, sozusagen. Was weiß dieser Künstler oder diese Musikerin mir aus dieser Musik zu vermitteln? Kriege ich sozusagen irgendwie eine musikalisch-logische, in Anführungszeichen, Geschichte dargestellt? Musik hat ja in der Regel einen ganz logischen Verlauf und der kann natürlich plastisch und weniger plastisch dargestellt sein. Das ist im Prinzip genauso wie bei Schauspielern. Wenn 10 Schauspieler denselben Text lesen, dann ist das halt sehr unterschiedlich. Und ich finde, zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich jetzt ein anderes Beispiel, wenn ich ein Hörbuch höre, und da gibt es ja sehr viele verschiedene Sprecher oder Leser, und es ist unglaublich, wie groß der Unterschied ist und wie sehr man bei manchen angesprochen wird, bei einfach guten Schauspielern, die so einen Text dann einfach unglaublich lebendig darstellen können. Viel lebendiger, als man ihn zum Beispiel selber verstehen würde, wenn man es nur liest. Oder dann gibt es manchmal auch die Autoren selber, die ihre Bücher lesen und keineswegs besonders gut lesen. Und das nur als Beispiel, wie wichtig das ist, sozusagen, ja, einfach die musikalische Syntax sozusagen, den musikalischen Text stark beeindruckend, stark profiliert zu vermitteln. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Es geht mir jetzt persönlich nicht 100% nur darum, dass es jetzt perfekt realisiert ist. Also sozusagen auf technische Perfektion zu achten, dass keine falschen Töne und solche, das hört jeder Mensch natürlich, mehr oder weniger. Das ist sozusagen auch nicht die ganz große Kunst. Und entscheidet für mich persönlich auch jetzt nicht über die Größe eines Künstlers. Aber natürlich haben wir schon einen gewissen Perfektionsanspruch, den muss man auch natürlich haben, weil es einfach das Geschäft erfordert. Trotzdem, es sollte nicht so sehr im Vordergrund stehen, sondern eben wirklich eigentlich die Aussage, die Essenz der musikalischen Aussage.
Sie haben ja jetzt schon angeschnitten, dass es so einen gewissen Mainstream gibt. Haben Sie denn persönlich Stücke, wo Sie sich mal freuen würden, die bei der Competition zu hören?
Ja, also ich kann jetzt nicht spezielle Stücke jetzt aufführen oder aufzählen, die ich mal gerne erwarten würde. Aber im Prinzip, das Klavierrepertoire ist ja gigantisch. Also sozusagen ist ja weit über ein Leben eines Künstlers hinausgehen. Man kann das alles keineswegs erarbeiten. Und natürlich, das Mainstream-Repertoire hat sich natürlich auch als das, sagen wir mal, als die stärksten Kompositionen erwiesen. Also es gibt ja immer wieder auch Versuche, unbekanntere Werke aufzuführen, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Wettbewerben, auch sonst so. Dann geschieht es ein paar Mal und dann ist es aber auch wieder vorbei. Also Stücke, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte durchsetzen, die haben schon ihren guten Grund, dass sie so stark sind. Nur, ich finde immer, und ich sage das eigentlich auch meinen Studierenden, bei den hochbekannten Werken ist die Gefahr die, dass man mehr oder weniger das, was man schon bisher als Hörerfahrung mit diesem Stück hat, dass man das mehr oder weniger umsetzt und mehr oder weniger nachspielt. Während wenn man eben ein unbekanntes Stück, das zum Beispiel noch gar nicht aufgenommen wurde, zu erarbeiten hat, dann muss man ganz anders vorangehen. Dann muss man wirklich aus dem Text alles ziehen. Und ich finde das eine sehr große, und es war für meine persönliche Entwicklung auch eine ganz wesentliche Herausforderung, dass man wirklich sozusagen die ersten Schritte geht im Schnee oder im Sand auf dem Weg zur Interpretation. Das kann sehr reizvoll, sehr lehrreich und eben interessant sein. Und das findet bei Wettbewerben so gut wie kaum statt. Natürlich, es gibt dann hier und da Pflichtstücke, neu komponierte Werke, die tatsächlich dann noch niemand gehört hat und dann muss man da irgendwie durch. Das ist natürlich auch eine wichtige Angelegenheit, dass man einfach sieht, wie schnell kann jemand sich mit so einer Vorgabe oder wie schnell kommt jemand klar mit so einer Vorgabe. Oftmals werden diese Pflichtstücke erst ein paar Wochen vorher überhaupt gegeben. Das ist dann schon eine richtige Herausforderung. Aber das sind dann in der Regel eben halt neu komponierte Werke. Aber meinetwegen ein Werk aus der Zeitgenossenschaft von Beethoven oder so zu spielen, das niemand kennt, was weiß ich, von Wojciech oder von wem auch immer an Komponisten, das ist eben, das fehlt mir ein bisschen bei solchen Wettbewerben. Ich meine, man könnte das unter Umständen sogar auch verlangen, dass man sagt, die Teilnehmenden sollen sich ein Stück raussuchen, was, ja, man kann schlecht sagen, was einfach noch nicht aufgenommen wurde. Das müsste ja erstmal groß recherchiert werden und so. Aber einfach, dass man mal von so quasi sogenannten Second Rate, also zweitrangigen Komponisten, Stücke wählt, um sich damit eben auseinanderzusetzen.
Als nächste Frage vielleicht, um nochmal zu Anmeldungen zurückzukommen. Ich stelle mir das als ziemliche Hürde vor, sich dort anzumelden, weil vielleicht hat man einfach, man denkt vielleicht, man hat nicht die richtigen Fähigkeiten dazu, um bei sowas mitzumachen. Denken Sie, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die man schon erworben haben muss, um dieser Competition überzeugen zu können und tatsächlich es weit zu bringen?
Also bei großen Wettbewerben, bei bedeutenden Wettbewerben, da würde ich als Bewerber oder Teilnehmer mich sehr gut beraten lassen vom Lehrer oder von irgendwelchen erfahrenen Leuten, weil bei den großen Wettbewerben, da hat es eigentlich keinen Sinn hinzukommen und mal nur so irgendwie auszuprobieren. Da muss man schon einen Großteil des Repertoires eigentlich schon drauf haben, wenn der Wettbewerb ausgeschrieben wird und dann halt den Rest noch irgendwie erarbeiten. Ich finde, dass man da gar nicht gut genug vorbereitet sein kann, sozusagen. Aber manche gehen da ein gewisses Risiko ein, die sagen, okay, ich lerne das jetzt im nächsten halben Jahr und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Das ist riskant, kann manchmal funktionieren. Und es gibt auch Leute, die unglaublich schnell lernen und tatsächlich das dann stemmen in kurzer Zeit. Aber so ein Normalverbraucher, ein Normalstudierender sollte, wenn er sich für einen Wettbewerb entschließt, eigentlich schon einen erheblichen Teil des Repertoires schon mal irgendwie drauf haben, sozusagen aus einem gewissen Fundus schöpfen können und dann den Rest eben in der Zeit erarbeiten. Aber klar, wenn man mehrere Wettbewerbe im Jahr macht mit unterschiedlichen Programmschwerpunkten, dann wird das natürlich schwierig. Aber es ist nicht unmöglich.
Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Gibt es noch etwas, was Sie potenziellen BewerberInnen so auf den Weg mitgeben möchten?
Also eigentlich ein bisschen die Summe von dem, was ich schon gesagt habe. Zum einen eben das möglichst das Repertoire so schnell wie möglich aufstemmen, sozusagen hochstemmen. Und dann auch das Vorspielen, also die Performance möglichst oft trainieren, probieren, dass sozusagen der Auftritt beim Wettbewerb jetzt nicht eine Premiere wird mit den Stücken, sondern dass man da einfach auf eine Erfahrung zurückgreifen kann. Und dann aber auch mit einer gewissen Nonchalance hinzugehen und zu sagen, ich probiere einfach und schaue, wie weit ich komme. Und wenn es klappt, ist toll. Und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Weil man investiert natürlich enorm viel Zeit und Herzblut in alles hinein und dann am Schluss scheitert man in der ersten Runde und denkt, man ist überhaupt nichts wert. Aber das eben ist in der Regel vollkommen unberechtigt. Also heutzutage ist das Niveau insgesamt so hoch, dass auch alle, die in der ersten Runde spielen, im Prinzip schon ja, einfach eine gewisse Berechtigung haben, da zu sein. Also das war vielleicht vor 40, 50 Jahren tatsächlich noch anders. Da sind welche gekommen, wo man sich fragt, also was hat der oder diejenige hier eigentlich verloren. Aber da ist einfach das Niveau insgesamt heute sehr viel höher. Insofern, und es kann sehr gut sein, dass ein eigentlicher Crack in der ersten Runde rausfällt und macht 3 Wochen später einen anderen Wettbewerb und gewinnt den ersten Preis. Das hat es alles schon gegeben. Und insofern nicht den Mut verlieren, wenn es nicht klappt. Einfach unverdrossen weitermachen. Natürlich, wenn ich 20 Wettbewerbe mache und ich fliege bei 20 Wettbewerben in der ersten Runde raus, dann muss schon irgendwas dran sein. Das muss man Alex auch sagen. Also wenn ich das noch anfügen darf, wir haben vor 3 Jahren am Mozarteum in Salzburg einen sehr speziellen Wettbewerb durchgeführt, weil wir mal austesten wollen, wie das Ergebnis ist, wenn wir zum einen 3 Jurys haben, 3 unabhängige Jurys. Also eben genau in dem Zusammenhang, wie ich vorhin gesagt habe, einer fliegt in der ersten Runde raus in einen Wettbewerb und 3 Wochen später gewinnt er den ersten Preis. Wir wollten einfach mal sehen, wenn 3 verschiedene Jurys dasselbe musikalische Ereignis hören, aber eben in einem unterschiedlichen Jury-Kontext sind, wie da die Ergebnisse ausgehen. Wir haben dann dazu noch entschieden, dass alle Teilnehmer anonymisiert sind. Wir wussten also nichts Alter, Geschlecht hat man in der Regel gesehen, Herkunft, Ausbildung, Vorgeschichte, Lebenslauf, nichts. Wir hatten keine Information, wir wussten nur eine Nummer und dann eben gehört, was gespielt wird. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt des Wettbewerbs. Dann kam noch ein Aspekt dazu, dass immer eine der Jurys das Ereignis in einem anderen Raum gehört hat. Die haben dann also nicht gesehen, die haben die Teilnehmenden nicht gesehen, wussten nicht, ob Männlein und Weiblein und wussten auch nicht, die hatten nur eine Nummer, aber sie wussten auch in der zweiten Runde dann nicht, wer ist das jetzt eigentlich, weil in der zweiten Runde gab es eine neue Nummer. Also das war eine totale sozusagen Anonymisierung und es war wirklich hochinteressant im Endergebnis, weil also jede Jury konnte unabhängig von der anderen erste Preise, also 3 Preise vergeben, einen ersten, einen zweiten, einen dritten. Und tatsächlich haben 2 Jurys sich für einen Kandidaten auf den ersten Preis entschieden, der hatte aber in der dritten Jury überhaupt gar keinen Preis. Und umgekehrt, der erste Preis von dieser dritten Jury hatte in den beiden anderen Jurys keinen Preis. Und es hat sich auch herausgestellt, wenn die Teilnehmenden, also von den insgesamt 9 Preisträgern, wären, ich glaube, nur 2 durchgekommen wenn es eine Jury gewesen wäre, weil die sind zum Teil wirklich rausgefallen, wurden aber dann von der Jury in der nächsten Runde, also man hat einen Teilnehmer rausgeworfen, in der nächsten Runde hat er unter einer anderen Nummer wieder gespielt, weil die anderen Jury nicht weiter waren. Und dann hat man ihn weitergegeben und hat sogar einen Preis gegeben. Also das ist, es war wirklich ein hochinteressantes Experiment. Aber da kann man natürlich noch stundenlang drüber reden, über dieses Phänomen Objektivität, Anonymität und eben, ja, wie ein wirklich faires Ergebnis zustande kommt. Aber das wäre ein eigenes Gespräch nochmal wahrscheinlich.
Interessant wäre, würden Sie sich das vielleicht auch bei der Telekom Beethoven Competition wünschen?
Also, ich finde den Aspekt der Anonymität zumindest vielleicht in einer ersten Runde ganz gut. Dass man wirklich vollkommen vorurteilsfrei wirklich nur das entscheidet, was man tatsächlich vielleicht jetzt auf der Bühne sieht und hört. Und keine Ahnung hat, ob der oder diejenige schon 10 erste Preise gewonnen hat. Man ist sofort beeinflusst. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Man sagt, boah, der hat schon so viele Preise, der muss gut sein. Das ist schon schwierig. Oder man hat ihn schon mal irgendwo anders gehört. Das finde ich, dem kann man sich nicht wirklich entziehen. Und deswegen fände ich, zumindest in der ersten Runde, fände ich das ganz gut. Ich meine, in den zweiten und dritten Runden, da ist es auch schon sinnvoll, dass man ein bisschen den Background und die Biografie mit berücksichtigen kann, weil dann geht es dann wirklich darum, ja, ist derjenige oder diejenige schon reif für eine Karriere zum Beispiel oder kann derjenige dann wirklich die Herausforderungen stemmen, die dann da auf einen zukommen. Da ist ein gewisses zusätzliches Background-Wissen sicher von Vorteil. Aber am Anfang würde das, in der ersten Runde würde das, glaube ich, die Objektivität dramatisch erhöhen.
Das war Inside ITBCB. Vielen Dank noch einmal an Herrn Grothäusen für das interessante Interview. Schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn wir uns wieder mit einem interessanten Thema rund um die Telekom Beethoven Competition Bonn beschäftigen. Bis dahin jedoch tschüss und bis zum nächsten Mal.